Mikas Matrix. Der feministische unter dem politischen Podcast. Hey und herzlich willkommen. Was meint ihr? Passt es zum November, über Heimat zu sprechen? Ihr wisst schon, wegen dem Fall der Mauer und der Vorstellung, dass wir ein Land sind, eine gemeinsame Heimat haben. Aber ich finde ja trotzdem, über Heimat zu sprechen, ist irgendwie komisch. Früher klang das nach Volksmusik und Sonntagsbraten, heute nach Pinterest, Landküche und Selfcare. Dabei geht es ja auch immer um Zugehörigkeit, um das Bedürfnis, irgendwo anzukommen. Denn wer sich eine Heimat wünscht, wünscht sich oft auch Ordnung, klare Rollen, Sicherheit, etwas Vertrautes. Vielleicht ist Heimat deswegen auf so eine leise Art auch ein Thema für Frauen geworden. In den sozialen Medien kneten sie dann wieder Brotteige, zeigen ihre Gärten vor und die Kinderzimmer in Pastelltönen. Sie nennen es Nachhaltigkeit oder Entschleunigung, manchmal sogar Feminismus. Und doch steckt da etwas drin, das brutal nach Rückschritt riecht. Oder vielleicht auch nach Sehnsucht? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 45. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einer wunderbaren Autorin, die zeigt, wie die Sehnsucht von Frauen nach Zugehörigkeit in einer gefährlichen Ideologie enden kann. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte über Frauen und Wahlen in den Niederlanden, ein Mansplainer, der mal wieder dazwischen quatscht, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Eine Geschichte über Frauen zwischen Aufbruch und Rückzug, über die Sehnsucht nach einem Leben, das überschaubar ist und dich nicht zerreißt zwischen Job, Kindern, Partner und Care-Arbeit, über das Bedürfnis anzukommen und die Gefahr, sich dabei still und leise zu radikalisieren, sich langsam in einer üblen Ideologie zu verlieren. Hanna Lühmann hat daraus einen Roman gemacht. Heimat heißt er. Hanna zeigt, dass Gefühle wie Angst, Wut, Sehnsucht oder auch Empathie nicht nur privat sind, sondern sich auch politisch auswirken. Wie die emotionale Landschaft eines Menschen auch seine Umwelt prägt. Hanna Lühmann ist Journalistin und Autorin. Sie hat Philosophie und Kulturjournalismus in Berlin und Paris studiert und für verschiedene Zeitungen geschrieben. Bis vor kurzem war sie Redakteurin bei der Welt und der Welt am Sonntag. Ich spreche mit Hanna über das neue, alte Ideal der perfekten Frau, über weibliche Nostalgie und darüber, warum gerade jetzt wieder so viele Frauen vom traditionellen Leben träumen. Und jetzt ist Hanna bei mir im Studio. Wie schön, dass du da bist, liebe Hanna.
Ja, ich freue mich sehr. Hallo.
Hanna, dein Roman Heimat erzählt von einer Frau, die aus der Stadt aufs Land zieht und dort in eine ziemlich gruselige Welt quasi hineingesogen wird. Magst du uns etwas aus deinem Buch vorlesen?
Ja, klar, sehr gerne. Genau. Also ich lese jetzt eine Szene, wo Jana, meine Protagonistin, zu einem Lesekreis geht, der eben dieser Welt entstammt. Drei Frauen saßen auf den Sofas verteilt. Jana erkannte sofort Becky, die Mutter von Viktor. Sie hatte ihr Profil auf Instagram gefunden und sich durch ein Leben voller Urlaube gescrollt. Familienfoto in Dubai, Tauchen vor den Kanarischen Inseln, Hotel in Südfrankreich. Skihütten, Sommersprossen, Mützen in Rosa und Himmelblau. Becky schien eine Art Online-Shop zu betreiben. In verschiedenen Slides sah man Detailansichten brokatbesteckter Minitäschchen, mehrlagige kleine Kunstwerke, hoffnungsvoll und verloren. Als warteten sie nur darauf, dass endlich jemand ihre Schönheit erkannte. Jana lächelte Becky an, die entschuldigend sagte, dass sie erkältet sei. Eine große Frau mit weichen Gesichtszügen stellte sich als Verena vor, eine dritte, blass, im rosafarbenen Wollpulli als Nina. Jana setzte sich, die Blicke richteten sich auf sie. Caroline hatte ihnen offenbar erzählt, dass sie schwanger war, denn Becky gratulierte und Verena legte sogar eine Hand auf ihren Bauch. »Lass sie doch erstmal ankommen«, sagte Caroline, und Becky entgegnete, »Du hast recht, Caro, aber es ist einfach so aufregend, eine neue in unserem Kreis.« Caroline schenkte Wein ein. »Leider nicht selbstgemacht«, sagte sie. »Warte ab, in ein paar Jahren baust du deinen eigenen Wein an«, erwiderte Becky. »Also«, sagte Caroline und räusperte sich, »lass uns mal anfangen. Kita-freie Erziehung. Wir können uns nicht entscheiden, über welches Kapitel wir als erstes sprechen wollen.« Sie sah Jana an, als erwartete sie von ihr Inspiration. Das Buch, das alle auf dem Schoß hatten, trug den Titel Generation Frühbetreuung und zeigte das Bild eines sehr jungen Kindes, das weinend seine Hand an eine Fensterscheibe legte. Jana war enttäuscht. Sie hatte gehofft, sie würden einen Roman oder vielleicht sogar Gedichte lesen. Dieses Buch hingegen sah aus, als wäre es Ratgeberliteratur der einfachsten Sorte.
Hanna, deine Hauptfigur Jana gerät ja in ein Milieu von Frauen, die ein strikt konservatives, ich würde ja sagen ein reaktionäres Bild von Weiblichkeit haben. Bevor wir uns genauer damit beschäftigen, was hat dich denn daran interessiert? Warum hast du dich damit beschäftigt?
Genau, das ist etwas, dem ich auch immer noch nachhänge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich haben diese Tradwives ja so ein bisschen kalt erwischt, so 2023.
Also die traditionellen Frauen, das ist so eine Bewegung aus den USA, die ja aber inzwischen längst nach Deutschland rübergeschwappt ist.
Ja, genau. Und meinem Empfinden nach halt auch stark seit so 3, 4, 5 Jahren. Ich glaube, es hat auch was mit Corona natürlich zu tun, weil wir uns insgesamt einfach mehr auf Social Media bewegen und dort
und
auch immer...
Und auf Häuslichkeit zurückgeworfen waren?
Ja, ganz genau. Ich wollte das Buch auch ursprünglich zu Hause nennen und ich war auf meine Häuslichkeit so ein bisschen zurückgeworfen, weil ich noch zu Hause war mit meiner kleinen Tochter, beziehungsweise es war gerade vielleicht interessanterweise im Übergang wieder in die Berufstätigkeit. Also es war so ein bisschen so eine Schwellensituation, in denen man ja vielleicht auch viel mit so Schuldgefühlen zu tun hat, so dem Kind gegenüber, wie kriegt man das alles
so
zusammen.
So wie in der Szene?
Ein bisschen wie in der Szene, durchaus. Und mich haben halt dann diese deutschsprachigen Tradwife-Accounts, die es auf einmal gab, also diese Influencerinnen, die da halt eben von morgens bis abends solche Inhalte thematisieren, also gegen Frühbetreuung für die Familie, für ein sehr, sehr konservatives Rollenverständnis, wie kümmere ich mich um meinen Ehemann und dazu halt diese dann teilweise auch sehr schönen Aufnahmen, wo sie halt irgendwie kochen, schneiden, backen, putzen. Mich hat das einfach wahnsinnig reingezogen und ich glaube halt...
Positiv? Also da muss ich doch nochmal nachfragen. Also es hat dich angesprochen, aber man kann sich ja auch durch bestimmte Dinge angesprochen fühlen, weil man sie so eklig findet
auf
oder
jeden
so
Fall.
Schrecklich.
Auf jeden Fall beides. Also Grusel, also Entsetzen und Faszination liegen nah beieinander. Aber ich finde, man ist durch Social Media auf eine Art und Weise ja auch betäubt. Also die Hemmschwelle, sich so Radikales zuzuführen, ist einfach viel geringer. Und ich glaube, ich habe
kriegt
schon
ja
immer,
auch niemand mit, was man da macht.
Ja, genau. Es kriegt niemand mit, was man sich selber anguckt. Das stimmt. Also man ist ja irgendwie alleine mit seinem Telefon, genauso wie man alleine halt mit dem Kind vielleicht auch zu Hause ist. Und mich interessieren einfach radikale Sachen, das war schon immer so. Mich interessiert ja auch die neue Rechte wahnsinnig. Und da gibt es ja auch große Überschneidungen, das ist dann ja auch ein bisschen Teil des Buches. Aber trotzdem hat es irgendwas bei mir ausgesetzt. Also ich kann es nicht ganz rational erklären, warum die Faszination so groß ist. Natürlich war da auch ein Befremden, aber es hat trotzdem einfach auf irgendeinen archaischen Urgrund bei mir getroffen. Und ich konnte es dann nicht mehr lassen, mir das die ganze Zeit reinzuziehen.
Was hat es denn mit dir gemacht? Du hast eben gesagt, es hat irgendetwas bei dir angesprochen. Mhm. Gleichzeitig bist du ja nun echt eine junge Frau und wir kennen uns ja auch schon, auch schon länger, die ja nun überhaupt nicht so einen Hang hat zu sagen, ich bin jetzt so eine ganz traditionelle Frau und ich finde meine Erfüllung bei Kindern, Haus und Kirche.
Nee, genau, in keiner Weise. Ich muss mir glaube ich selber immer, also ich finde halt wirklich, also ich bin sehr empfänglich für solche Fantasien und solche Fantasiewelten, die Social Media ja auch ein Stück weit einem da so anbietet und du hast gefragt, was es mit mir gemacht hat. Also es ist ja wirklich so, der Algorithmus radikalisiert dich da, ne? Ja, ne? Also es ist glaube ich auch wirklich viel zu wenig beleuchtet. Man redet ja oft über so TikTok und solche Sachen jetzt in Hinsicht vielleicht auf Islamismus oder auf Rechtsradikalismus bei jungen Männern zum Beispiel, ne? Aber sozusagen diese schleichende Radikalisierung der Frauen auf Social Media eigentlich sowieso die ganze Zeit ausgesetzt sind, sei es halt durch diese wirklich ja schrecklichen und im negativen übermenschlichen Schönheitsanforderungen, mit denen man die ganze Zeit
genau,
konfrontiert ist.
Genau, darüber wird ja viel geredet.
Genau, darüber wird viel geredet, aber halt eben dieser Tunnel sozusagen, also dieser Tradwife-Tunnel, in dem man da geraten kann. Und wie gesagt, wenn der Algorithmus einmal angesetzt ist, dann wird es halt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich habe da so meinen Sauerteig sozusagen, meinen Algorithmus-Sauerteig halt vor 3 Jahren angesetzt und der hat sich einfach immer weiter weiter radikalisiert. Also ich kriege jetzt auch so diese ganzen sogenannten Christ-Influencer oder Christ-Fluencer, die halt so...
Wo sich das überschneidet mit dem Christentum.
Genau.
Ne? Und zwar mit einer Form von Christentum, wo ich auch sagen würde, naja,
genau, also
Freikirche ist nichts dagegen. Ne?
Genau, genau. Also es sind so fundamentalistische Auslegungen und das geht halt munter immer weiter. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass es dann nicht eben was mit einem macht, wenn man zum Beispiel eben auch in Bezug auf die Frühbetreuung, das hatten wir jetzt ja gerade in der Szene, in dieser Lesekreisszene, die ich vorgelesen habe, ne? Also wenn man das halt wirklich einfach die ganze Zeit immer wieder hört, dass es schlecht ist und halt auch Studien, die ja wirklich sehr komplex sind, die sich halt eben damit beschäftigt haben, ob Frühbetreuung oder Kita-Betreuung überhaupt negative Einflüsse auf die kindliche Entwicklung haben,
Kinder so ja. Haben, ne?
Genau, also das ist ja etwas, was natürlich irgendwie auch umstritten ist und was auch schwer zu erforschen ist. Und deswegen ist es halt für einen selber, als jemand, der jetzt halt keine Soziologin ist, auch schwer einzuordnen oder zu verstehen. Und du kriegst aber die ganze Zeit halt diese radikalen.
Das heißt, du hast zu Hause gesessen, es ging auf das Ende von Corona zu, du wusstest, du fängst wieder an zu arbeiten und hast dann tatsächlich massive Zweifel bekommen, ob du nicht zu Hause bleibst und dich um dein Kind kümmerst, weil du Angst hast, dass alles, was du gehört hast, dass es deinem Kind schadet, wenn du es in die Krippe gibst?
Genau, also das stimmt, du hattest ja auch gefragt, dass ich eigentlich natürlich nicht unbedingt der Typ dafür bin. Es ist interessant, weil das hatte so eine gewisse Nachträglichkeit. Also ich würde sagen, dass ich so an diesen Punkt gekommen bin, dass das so ironischerweise erst jetzt so, wo es sowieso zu spät ist, weil ich meine Kinder zwischen 1 und 3 natürlich in die Krippe gegeben habe, weil ich auch wirklich glaube, dass sozusagen einfach dieses 3 Jahre lang zu Hause sein mit einem modernen Selbstbild nicht wirklich zu vereinbaren ist, also sei es für den Vater, sei es für die Mutter, so. Also ich glaube, es ist am Ende unrealistisch und so wirklich dieses ganz große Schuldgefühl.
Und für die Kinder muss man sich ja auch fragen, gerade wenn die Kinder zu Hause, also ich bin in einer Familie mit 5 Kindern groß geworden, ich hatte 4 Geschwister, aber ganz viele Kinder sind ja alleine zu Hause und da kann man sich doch wirklich fragen, Kinder reagieren auf andere Kinder ja sofort und freuen sich meistens, wenn sie mit anderen Kindern zusammen sind.
Absolut. Und man ist ja auch so gereizt, wenn man da den ganzen Tag zu Hause sitzt. Also ich war natürlich
das
immer mal
Kindern
wieder
auch nicht gerade
tageweise
gut, ne?
Nein. Und dann hängt man ja auch trotzdem am Handy. Also idealerweise natürlich nicht, aber es passiert halt leider einfach, weil genau, also sozusagen so dieses Idealbild ist erst später bei mir sozusagen so richtig dann eingetroffen und ich habe das natürlich auch für mich versucht zu durchdringen und diese Schuldgefühle nicht zuzulassen, sondern das irgendwie zu bearbeiten. Und genau, aber ich bin absolut überhaupt weit davon entfernt, Tradwife zu sein. Und ich glaube, das ist aber halt auch ein so ein Ding, warum die halt so catchen, weil die halt einfach an, also jeder Mensch ist ja unzulänglich so. Also man ist ja einfach unzulänglich so, als Mensch, als Mann, als Frau, als Mutter so. Und ich bin zum Beispiel einfach wahnsinnig unordentlich und desorganisiert im Alltag sozusagen. Und das ist für mich einfach ein unendlich großer gedanklicher Aufwand, allein schon es irgendwie hinzukriegen, dass abends mal irgendwie Essen auf dem Tisch steht sozusagen. Also es passiert auch im Grunde genommen nie so, aber ich arbeite halt ständig daran. Und wenn du dann halt ständig diese Parallelwelt hast, die dir irgendwie suggeriert, es wäre doch eigentlich alles ganz einfach,
die
dann
perfekten Frauen,
macht
die
das halt auch was
alles
mit dir.
Auf die Reihe und natürlich steht dann immer ganz pünktlich für die Kinder das Essen auf dem Tisch. Aber ich muss dir auch sagen, du warst ja mal meine Studentin, kennen wir uns so lange. Und weißt du, ich hätte es dir echt übel genommen, wenn du mir jetzt hier gegenüber sitzen würdest und sagen würdest, ach, ich finde das alles ganz toll.
und, ja, das dieses, kann man ja auch nicht.
Dieses
ne?
traditionelle Leben. Aber kennst du denn jenseits des Netzes Frauen, die so leben, also lebendige Frauen? Bist du denen begegnet? Hast du mit denen gesprochen?
Jein. Also ich kenne jetzt niemanden, der sich wirklich als Tradwife labeln würde. So, also ich kenne schon so aus dem Dunstkreis von so Kinderbekanntschaften in meinem Wilmersdorfer Kiez durchaus Leute, bei denen so Teile dieses Weltbildes zutreffen, glaube ich, die das auch vielleicht jetzt dann nicht so genannt hätten. So, aber also ich denke gerade an eine Bekannte von mir, die auf jeden Fall auch große, große Zweifel gegenüber dem Impfen hat und die hat immer ihr Kind irgendwie, also die, sie wollte dann, glaube ich, das Kind sogar in die Kita geben und hat es dann aber nie gemacht, weil sie halt irgendwie immer Zweifel hatte und so. Ich habe mich teilweise zur Recherche auch in so Online-Gruppen reingegeben. Also es gibt zum Beispiel ein Netzwerk, das heißt Mütter der neuen Zeit, wo ich immer so ein bisschen versucht habe, dahinter zu kommen, ob das jetzt eigentlich wirklich auch so rechtsesoterisch ist, weil das oft so gelabelt wurde. Und da saß ich dann halt schon in so Videokonferenzen halt mit diesen Frauen. Und da gibt es schon Leute am anderen Ende der Geräte sozusagen, die diese Ideologie leben. Das glaube ich schon. Also das sieht man halt auch alleine schon daran, wie viele normale Mütter in Anführungsstrichen halt mit diesen Accounts auch interagieren. Und das, was von den Tradwives da so empfohlen wird, halt wirklich auch als so eine freundliche Lebenshilfe einfach annehmen. Man nennt es ja parasoziale Beziehungen, wenn man zu Influencerinnen oder Influencern so wirklich Gefühle von Freundschaftlichkeit aufbaut. Und ich glaube, das muss man als gegeben ansehen, dass es da viele Leute gibt, die einfach Teile dieser Ideologie in ihr Leben integrieren, ohne zwangsläufig das so ganz zu durchsteigen, was da alles dahinter stehen kann.
Und sag mal, wenn du sagst, das läuft eigentlich zum allergrößten Teil übers Netz, dann ist diese Ideologie, finde ich zumindest, ausgesprochen übel, weil es geht ja darum, dass Frauen sich unterordnen, dass sie sich dem Willen des Mannes unterwerfen, dass sie ihm ein gutes Leben machen. Das sind ja Bilder aus den 50er, 60er Jahren. Ne? Aber richtig gemeingefährlich wird es ja eigentlich durch das Netz.
Ja, ich denke ja. Also weil ich halt auch glaube, dass wir wirklich einfach das Gefühl dafür verlieren, was real ist oder was real sein kann und was halt einfach nicht real ist. Das sind ja auch Content-Kreatorinnen, die wirklich einfach viel Zeit darauf verbringen.
Die wissen, wie es geht.
Die wissen, wie es geht, genau. Es sind auch nicht alle super professionell, ne? Also es gibt ja schon auch so ein paar, die finde ich halt auch gerade eigentlich am gefährlichsten, die das halt wirklich, wirklich authentisch machen. So, also es gibt ja so einen deutschsprachigen Account, an den ich denke, und die ist wirklich, also da muss man sich einfach verneigen sozusagen vor dieser Fähigkeit, ihren Alltag so authentisch darzustellen. Es ist auch nicht alles nur ideal so, sondern man hat wirklich den Eindruck, da ist eine gute, also da ist eine Frau, die halt irgendwie auch Humor hat und die halt so nach bestem Wissen und Gewissen versucht halt so ein biblisches Ideal von Ehe zu leben, ne? Das ist dann ja auch immer so, also halt diese ganze Welt, die da so aufgerufen wird, die sagen ja auch nicht nur, ja, der Mann soll es gut haben sozusagen, weil die Frau ist irgendwie weniger wert, sondern da kommen dann auch immer so bestimmte Sätze, die halt so herangezogen werden. Also zum Beispiel so Mann und Frau haben natürlich denselben Wert, aber sie haben halt unterschiedliche Rollen sozusagen. Also so Yin-Yang-mäßig so ein bisschen das Verständnis. Das habe ich schon oft gehört. Also oft von religiösen Frauen auch so. Also Unterordnung sei sozusagen keine Aussage über den Wert eines Menschen, sondern halt irgendwie quasi nur das, ja, jetzt komme ich selber schon ins Schleudern, weil ich es gar nicht wiedergeben kann, weil beim Wiedergeben fällt einem dann halt auch doch auf, wie widersinnig das eigentlich alles ist.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, Hanna, dann ist die Argumentation, auch wie du sie in deinen Videokonferenzen, von denen du eben erzählt hast, mitbekommen hast, dass die Unterordnung damit rechtfertigt wird, dass das zum einen eben eine natürliche, von Gott vorgegebene oder biologisch vorgegebene Rolle ist. Und auf der anderen Seite behaupten diese Frauen aber, das hat mit meinem Wert als Frau gar nichts zu tun, weil ich mache das ja freiwillig.
Genau, ja, würden sie behaupten. Also genau, also es ist halt so von wegen, ja, also sie sagen halt so, ja, man muss Hausarbeit einfach wieder aufwerten sozusagen, wo ja auch ein Fünkchen Wahrheit dann wiederum drin steckt so, ne? Weil es natürlich das Problem gibt, dass Hausarbeit
und Care-Arbeit
halt nicht genug gewertschätzt wird.
Genau.
Das übernehmen die so sehr geschickt. Also die übernehmen ganz viele eigentlich ursprünglich feministische Positionen und sagen halt
und
so,
manche bezeichnen sich ja sogar als Feministinnen.
Genau, und dann sagen die halt so, ja, wieso soll das denn weniger wert sein? Und nur weil das jetzt irgendwie hier eine Frau macht, ist das doch nicht sinnlos und es ist doch viel sinnbehafteter sozusagen, so liebend und sorgend da zu Hause irgendwie für seine Familie gesundes Essen zu kochen, als, das ist dann auch immer so das Bild, was aufgerufen wird, als halt im kalten Büro sozusagen unter der Herrschaft eines Chefs zu stehen, der so, ne? Und da ist ja auch ein Fünkchen dran, wo man sich auch unterordnen muss. Genau, also es ist halt dann irgendwie auch so ein Relativismus, ne? Es sind ganz viele ganz interessante argumentatorische Techniken sozusagen, die auch dem Feminismus entnommen sind, die eigentlich der Postmoderne sozusagen, weil man kann ja dann für alles auch argumentieren am Ende. Und es ist ja auch, also ich glaube einfach, dass ganz viele Frauen diese Vereinbarkeitskrise heutzutage stärker denn je spüren.
Natürlich.
Ich glaube, das ist allgemein sowas.
Weil es ja leider Gottes so ist, dass die Männer immer noch nicht, also nee, die jeweiligen Partner, ja, immer noch nicht genügend von Haus- und Kinderarbeit übernehmen.
Ja, genau. Und da habe ich auch gerade drüber geschrieben. Also ich habe gerade über den Mental Load geschrieben für Emma. Und ich glaube, dass es tatsächlich einfach so ist, dass es da in diesen jetzt auch ja letztlich total privilegierten Milieus, die ich da beschreibe, sowas gab wie so ein kleines Fenster, was sich 2020 geöffnet hat, auch durch das Homeoffice, weil da halt viele erwerbsarbeitende Männer halt sozusagen vielleicht zum ersten Mal so massiv der Situation zu Hause ausgesetzt waren, dass sie da wirklich irgendwie so eine Art von Erkenntnis hatten. Ne? Und dann gab es ja auch so
dieses... Aber gleichzeitig ist ja in dieser Zeit
Retraditionalisierung. Ja. Genau. Genau, ich glaube, das ist halt so eine parallele Entwicklung. Das habe ich mich auch gefragt. Also gleichzeitig war es dann so, dass natürlich Frauen auch in diesen Homeoffice-Situationen natürlich wieder viel mehr von dem übernommen haben, was sie so, also was man halt so diese Retraditionalisierung da nennt. Und gleichzeitig sind Männer aber schon nochmal verstärkt in Kontakt gekommen mit dieser Sphäre und hatten halt vielleicht so eine Zeit lang, also gab es so das Gefühl, dass man das Wissen darüber teilt. So, also eben Begriffe wie Care-Arbeit, Begriffe wie Mental Load. Und ich habe das Gefühl, dieses Fenster hat sich jetzt gerade so brutal geschlossen seit vielleicht 2-3 Jahren. Und das ist auch gleichzeitig völlig ungerechtfertigterweise auf Seiten der Männer so viel Ressentiment herangewachsen sozusagen, weil der Mann ja auch in einer schlechten Situation ist. Es macht ja auch keinen Spaß, Provider zu sein. Also der Provider ist ja dann immer so der Versorger, ne? Das ist dann immer so das Ideal. Der Tradwife oder auch so der Stay-at-Home-Girlfriend, das ist noch so eine Abwandlung der Tradwife, die noch keine Kinder hat. Man will halt einen Versorger heiraten. So. Aber auch dieses Versorgertum ist ja,
das ist ja auch
in der heutigen Welt keine angenehme Erfahrung.
Ja.
Also Männer und Frauen stecken da wirklich ganz massiv fest und das lädt halt zu solchen Kulturkämpfen und zu solchen Scheinlösungen ein.
Und ist natürlich auch ein Dilemma. Und du hast es ja vorhin so schön beschrieben, dass die Frauen im Netz, wenn sie sich mit Threadwives beschäftigen und sich auf diesen Accounts rumtreiben, die suchen ja nach etwas.
Ja.
Die suchen ja auch nach einem, ja, nach einem Stück Heimat.
Ja.
Und dein Roman heißt ja auch Heimat. Und darin beschreibst du ja, dass diese Sehnsucht einerseits verständlich ist und deine Hauptfigur erliegt ja dieser Sehnsucht auch.
Ja.
Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine ganz gefährliche Entwicklung, wenn man sozusagen die Sehnsucht auf ja, das falsche Objekt richtet. Was ist denn Heimat für dich in dem Zusammenhang? Ist das eher eine feministische Warnung oder so eine feministische Selbstbefragung?
Also was das Buch für mich ist sozusagen, sehr, das ist interessant. Ich glaube, es ist eine Selbstbefragung. Also es ist eine Selbstbefragung auf verschiedenen Ebenen oder überhaupt eine Befragung. So. Also genau, die eine Frage, die ich ja aufwerfe, ist sozusagen, inwiefern halt diese Radikalisierung nach Hause hin dann eben auch mit wirklich einer rechten Entwicklung sozusagen zusammenhängen kann. Also das habe ich in dem Buch ja so ein bisschen so gebaut und das ist halt wirklich etwas, was ich mich frage, also ob das immer ideologisch zusammenhängt und es ist für mich auch auf jeden Fall einmal so die konsequente Auslebung sozusagen dieser Fantasie oder halt auch so der Vorstellung, dass da vielleicht wirklich in diesem Tradwife-Tum irgendwas Positives drinstecken kann. Also das fand ich halt so ganz interessant. Das hat ja auch utopische Momente zumindest erstmal. Ne? Also da gibt es eine gewisse Frauensolidarität in dem Buch. Es gibt halt so dieses Netzwerk von Frauen, die sich gegenseitig helfen und so. Und die auch wirklich erstmal nett sind und jetzt nicht unbedingt was Böses wollen sozusagen.
Naja, ich fand also sie irgendwann echt monströs.
Auch ein bisschen creepy, ne?
Ja, das war, irgendwann waren es richtig. Monster-Vibe.
Ja, genau. Es hat ja auch so diesen Stepford-Wife-haften Untergrund so ein bisschen, genau. Aber es ist trotzdem jetzt nicht gleich ganz ersichtlich, was da eigentlich schief ist. Und irgendwie wollte ich so diese Utopie, die dann natürlich ins Dystopische sofort wieder kippt, halt einmal so für mich aufbauen, um halt genau eben diesen Verführungen nachzuspüren. Ja, das schon. Aber ich glaube, jetzt hat es geklappt.
Und wenn du auf die Lebensentwürfe deiner beiden Heldinnen, ich nenne sie jetzt mal Heldinnen, auch wenn ich zu beiden ein etwas gebrochenes Verhältnis habe, also Jana und Caroline, die leben ja eben in zwei sehr unterschiedlichen Welten und Caroline eben als Threadwife versucht Jana diese Welt irgendwie schmackhaft zu machen. Aber letztlich sind doch beide Frauen in diesen Lebensentwürfen auch gefangen. Denn Jana ist ja deswegen auch so anfällig für diese neue Ideologie, weil sie mit ihrem alten Leben ja auch nicht glücklich ist.
Ja, genau. Also das habe ich ja versucht, quasi so ein bisschen zu erzählen, halt auch so dieses irgendwie Wegbrechen dieser ganzen Versprechen, die man als Frau in unserer Generation vielleicht irgendwie auch bekommen hat. Ne?
Also, was wären das für dich?
Naja, Gleichberechtigung, der Anspruch auf die Vereinbarkeit. Ich weiß, du hast uns gewarnt zu Beginn unseres Studiums, dass die Vereinbarkeit nicht gegeben ist. Aber
und dass man sich trotzdem irgendwie
selbstverwirklicht. Ja, Selbstbestimmtheit, Selbstverwirklichung und so. Und das klappt bei ihr aus verschiedenen Gründen alles nicht, weil ihr Partner sie nicht unterstützt, weil auch sozusagen die ältere Generation, also bei ihr vertreten durch ihre Chefin, sie nicht unterstützt, weil halt einfach so dieses ganze Sinnverbrechen, habe ich es gerade genannt, Sinnversprechen von, ich kann arbeiten,
aber
ich kann Kinder haben.
Aber Sinnversprechen und Sinnverbrechen finde ich großartig.
Ja, es ist klassischer Versprecher.
Diesen Versprecher sollten wir uns merken.
Genau, es ist ein Verbrechen und es bröckelt auch, ne? Also so, und alle diese Narrative brechen halt weg und sind nicht mehr da, weil sie sich halt nicht erfüllt haben. Und in dieser Situation geht sie dann halt in das rein, was für sie in dem Moment Sinn produziert. Und ich, das muss man ihr natürlich trotzdem übel nehmen. Aber ich denke, es ist schon ein großes Phänomen unserer Zeit.
Also ich meine, wir sind uns ja völlig einig, dass die Strukturen mistig sind.
Ja.
Und auch hier in Deutschland immer noch total männerdominiert.
Absolut.
Wenn vielleicht auch nicht mehr patriarchal. Auf der anderen Seite, niemand hat uns versprochen, dass Selbstbestimmung einfach ist.
Genau, niemand hat uns versprochen, dass Selbstbestimmung einfach ist. Und das hat sicher auch was mit der Verantwortung zu tun, die man als Frau, als Menschheit in der Gegenwart übernehmen muss, solange wir überhaupt noch über diese Fragen diskutieren und nicht alle weggespült werden von diesen ganzen anderen Themen, die uns gerade beschäftigen. So. Und natürlich, die menschliche Situation ist ja halt auch einfach immer eine der Beschränktheit, der irgendwie auch des Leidens, so, ne? Also da kann ja überhaupt keine pauschale Aussage darüber treffen, wie ging es den Frauen vor dem Feminismus. Das ist ja irrsinnig, so, ne? Also
Man kann es schon sagen, man weiß.
Also ja, schlechter, klar.
Ganz genau. Man weiß, wie viele Rechte sie nicht hatten.
Genau.
Alles, was sie sich zum Beispiel juristisch erkämpfen mussten, das sind ja schon harte Fakten.
Das sind harte Fakten, das stimmt, genau.
Ja, und die Verführung durch die Threadwives hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass, wenn wir uns unsere Welt anschauen, alles ist irgendwie im Umbruch.
Ja.
Da ist natürlich so ein traditionelles Bild, das so eben ein Stück Heimat, ein Stück Wärme verspricht, das ist schon irgendwie toll.
Also, ich verstehe gar nicht, worüber ihr da redet. Ihr seid alle so unzufrieden. Früher hattet ihr es so viel einfacher. Wir haben gearbeitet, ihr habt gelächelt und alle waren glücklich. Naja, wir zumindest. Und dafür waren wir euch doch auch dankbar, irgendwie. Ich meine, schaut doch mal an, was euch die Emanzipation gebracht hat. Ihr wolltet mit uns auf Augenhöhe sein. Und zack, habt ihr Verantwortung, Stress und Excel-Tabellen am Hals. Gleichberechtigung, Karriere, Unabhängigkeit. Und dann jammert ihr, dass ihr einen Burnout habt. Ich sag's euch, Frauen brauchen keine Selbstbestimmung, sie brauchen Ruhe. Diese ganze Emanzipation bringt nur Unordnung ins System. Und das ständige Reden von Mental Load, ich bitte euch, lasst doch endlich mal los und uns machen so wie früher. Der Mann führt, die Frau folgt und alle sind zufrieden. Nehmt euch ruhig ein Beispiel an den Threadwives. Die haben es voll verstanden. Das Patriarchat ist gar kein Käfig, sondern ein für euch besonders hübsch eingerichtetes Wohnzimmer.
Hanna, der Mansplainer behauptet, wir hatten das vorhin ja schon mal, das Thema Emanzipation macht vielleicht frei, aber letztlich nicht glücklich. Mhm. Würdest du das für dich so sagen?
Nein, in keiner Weise. Also ich bin natürlich irgendwie emanzipiert und würde schon sagen, dass der Feminismus und die Emanzipation massiv dazu beigetragen haben. Also alles andere wäre eine massive Beschneidung und eine massive Rückentwicklung. Und genau, also es wäre jetzt auch borniert zu behaupten, dass ich nicht massiv die Privilegien der Emanzipation sozusagen für mich leben und nutzen würde und zum Glück auch einen Partner habe, der das alles gleichberechtigt mitmacht und mitzieht und so. Also nein, ich glaube, die Emanzipation macht nicht unglücklich, aber natürlich fordert und überfordert sie gesellschaftlich gesehen. Und das glaube ich schon. Also dass,
weil sich die Strukturen nicht gleichermaßen geändert haben, wie ja, sie sich eigentlich ändern müssen.
Und weil da wirklich solche Versäumnisse da sind. Also man hat mittlerweile schon fast das Gefühl, wenn man über feministische Arbeitsmarktpolitik redet, dass man irgendwie sowas Läppisches bespricht, ne, was gar keine Rolle mehr spielen kann, so richtig zwischen halt irgendwie den ganzen sicherheitspolitischen und sonstigen Fragen. Und zum Beispiel Friedrich Merz hat ja auch gerade irgendwie gesagt, es müssen mehr Frauen in Vollzeitarbeit sein und so, ne. Und das sind ja wirklich alles so Diskussionen, wo man jetzt leider so das Gefühl hat, es wurde einfach so viel versäumt, dass jetzt vielleicht gerade wirklich nicht die Zeit oder halt die ökonomischen Ressourcen da sind, es aufzubauen. Aber einfach die ganze, also diese ganze Idee, dass man Frauen sozusagen einerseits natürlich als Wirtschaftskraft haben will und andererseits für Familien, für Eltern sowohl auf Arbeitgeberseite als eben halt auch auf Staatsseite, also was die Kitas anbelangt und so wenig getan hat, um ihnen das irgendwie möglich zu machen. Die Kita-Krise flaut jetzt ja gerade so ein bisschen ab, weil die Leute einfach keine Kinder mehr bekommen.
Auch aus diesem Grund,
aber noch vor 5 Jahren, als ich halt meinen kleinen Sohn in die Kita gebracht habe, war das auch wirklich ein absurder Run, diesen Kita-Platz da zu bekommen. Ja, und wir hatten dann zum Glück Glück und haben irgendwie eine sehr gute und schöne kleine Kita. Wir zahlen aber auch drauf. Und viele müssen aber halt dann einfach ihre Kinder in völlig unzulängliche Strukturen geben. Und natürlich ist die Reaktion dann darauf, okay, das funktioniert alles nicht, dann lasse ich das und versuche das halt individuell zu lösen. Das ist ja auch so die Fiktion, dass man etwas halt individuell lösen könnte, indem man einfach richtig lebt, was halt strukturell bedingt ist. So,
und ja, das ist ja auch sozusagen ein Muster der Threadwives. Ne?
Ja, genau.
Die stellen ja keine Forderungen an die Politik,
nee,
so wie du und ich das tun.
Ja, doch, die würden, glaube ich, schon sowas sagen wie stärkt die Familien, also schon so ein bisschen so dieses Orban-AfD-Programm letztlich irgendwie so ein bisschen. Die würden schon sagen, gebt doch den Familien Geld, zahlt den Frauen doch fortlaufendes Gehalt bis zum dritten Lebensjahr, so, also das würden die vielleicht teilweise schon machen. Die politischen Tupfer sind immer sehr zart, so, ne, aber ich glaube, es gibt schon sowas wie eine Threadwife-ige Agenda dessen, was man sich dann vom Staat wünschen würde, was halt einfach relativ deckungsgleich ist mit dem, was halt sehr konservative Parteien auch fordern würden, so, ne. Und es ist halt eben auch eine politische Bewegung.
Alles, was da privat passiert, hat ja natürlich politische Auswirkungen.
Ja.
Und in deinem Roman zeigst du ja, wie Gefühle, wir haben eben über diese ganze Überforderung und die Ängste und die Sehnsucht gesprochen, wie diese Gefühle aber auch zur Waffe werden können. Wann werden denn, so wie du das versuchst zu beschreiben, aus persönlichen Gefühlen politische Kräfte?
Ja, genau. Also ich habe bei Jana ja vor allem versucht, so eine Art Mitläufertum zu beschreiben. Ne? Also ich wollte ja ursprünglich wirklich so eine richtige Radikalisierungsgeschichte erzählen und habe dann aber selber beim Schreiben gemerkt, es fällt mir schwer, jetzt wirklich glaubhaft zu machen, dass jemand anfängt, diese Inhalte komplett und ungebrochen zu glauben. Und deswegen,
sie radikalisiert sich ja auf so eine leise, stille, sanft unangenehme Art.
Genau, und sie widerspricht halt auch sehr oft nicht, wenn bestimmte Dinge gesagt werden, also dann auch bei rassistischen Äußerungen ja letztlich und so, ne? Und ich glaube, also bei ihr ist es halt eben zum einen, genau, das, was wir schon so ein bisschen gesagt haben, also halt so, dass es dann gefährlich wird, wenn halt die Caroline ihr dieses Sinnangebot macht, also einfach das Gefühl wäre dann in dem Fall wahrscheinlich die Wärme, das vermeintliche Aufgehobensein, ne, das Anschlussfinden, also dieses Gemeinschaftsstiften. Ich glaube, dass das schon etwas, wenn das richtig genutzt wird, also richtig in Anführungsstrichen von bestimmten politischen Akteuren, etwas ist, was die Menschen massiv abholt, weil die Menschen eben Vereinzelungen erfahren. Sei es jetzt bei meiner privilegierten Jana da so in ihrer kleinen Kernfamilie, sei es halt irgendwie auf dem Land, wo die ganzen Strukturen zerschlagen sind, die Leute keine Kneipen, keine Vereine, keine Zusammenkünfte mehr haben und so weiter. Und das andere ist dann eben die Angst. Ne? Also Jana hat dann ja auch irgendwann Angst, weil es ist ja so eine leicht nach vorne gedrehte Dystopie von Deutschland. So, es könnte das nächste Jahr sein oder also irgendwie ist es auch so halb zeitlos. Und da passieren ja auch Anschläge und so, was ja auch in unserer Realität immer mal wieder eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass das Jana auch so eine ganz, ja, also fast schon so kreatürliche Art dazu bringt, diese Bubble auch schließen zu wollen und ihre Kinder bei sich haben zu wollen. Und das ist irgendwie auch schon so ein Gefühl, was ich ganz ehrlich verstehen kann. Also wenn man so das Gefühl hat, irgendwie
von außen kommt die Bedrohung, dann zieht man sich nach innen zurück, ja, und versucht sozusagen seine Lieben um sich zu versammeln. Und das kann man natürlich dann auch auf so eine Gemeinschaft, wie Jana glaubt, sie mit den anderen Frauen gefunden zu haben, übertragen.
Genau, und da ist man sicher, ne? Da ist man, ja. Mhm.
Dein Roman trägt ja den schlichten, aber schwer aufgeladenen Titel Heimat. Mhm. Sag mal, musst du das sein?
Ich wollte es zu Hause nennen eigentlich. Und dann hatte meine großartige Lektorin und Verlagsleiterin tatsächlich diese Idee mit Heimat. Und wir fanden es dann einfach irgendwie so ikonisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir einfach dachten, krass, okay, also das prägt sich ein und es geht ja auch um diese Themen, ne? Also es geht ja schon um die innere Heimat, um die äußere Heimat, um das Gefühl von Ortlosigkeit versus irgendwie dann doch wieder so einer Verbundenheit, die Caroline anbindet. Deswegen fand ich es dann doch gut.
Aber es ist ja ein wahnsinnig missbrauchter Begriff. Also der ist historisch, emotional und politisch mit ungeheurem Ballast behaftet.
Ja. Ja.
Hattest du davor keine Angst?
Ja, nicht so richtig. Ich mag ja böse Bücher auf eine Art und Weise. Und ich glaube, mein Buch ist vielleicht auch ein böses Buch im Idealfall sozusagen, weil es halt vielleicht auch mehrere Deutungsebenen zulässt sozusagen und das jetzt nicht einfach nur so darstellt und verurteilt, sondern ja auch so versucht, eben genau dieses ganze gärende, faszinierende, saugende irgendwie darzustellen, was da ist und was genau halt eben auch bei dieser Art von Missbrauch des Heimatbegriffs definitiv eine Rolle spielt. Ja.
Aber ich meine, das ist ja ein Begriff, der gerade von rechts arg missbraucht und gebeutelt wird. Besteht denn deiner Meinung nach die Möglichkeit, dass man diesen Begriff auch feministisch nochmal retten könnte?
Wow, das ist aber eine interessante Frage. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wie sollte das sein? Also ich würde zum Beispiel sagen,
Heimat im Feminismus ist was Schönes.
Ja, das stimmt. Genau, Heimat irgendwie im anderen, in der anderen, in so einer Aufgehobenheit, in so
in einer Welt, in der Vorstellung einer Welt, wo es gerechter zugeht für Männer, Frauen und alle dazwischen.
Ja, also Heimat als Utopie, ne, als irgendwie etwas, was noch so zu erschaffen ist. Ich denke halt immer nur sofort an so diese schrecklichen Versuche von rechts dann wieder das zu vereinen. Also ich denke so an dieses Lucretia oder Lucreta-Netzwerk irgendwie von dieser einen AfD-Politikerin, die ja auch versucht, so diesen Heimatbegriff ganz stark zu nutzen, halt, um dann halt wieder gegen den Islam zu machen und so, ne? Also ich denke sofort an diese ganzen Sachen, weil es halt eben, weil da so viele so schrecklich dran ziehen. Und ja, ich finde das auf jeden Fall eine sehr gute Idee, was du vorschlägst, aber ich weiß nicht so richtig, also das ist ja sowieso das Problem des Feminismus aktuell oder wahrscheinlich auch schon länger, dass es irgendwie gerade nicht so richtig gelingt oder des Progressiven eigentlich, dass es nicht so richtig gelingt, gegen Bilder, gegen Erzählungen, gegen Ereignisse zu schaffen, hinter denen sich die Leute vereinen. Ne? Da kann die Heimat aber vielleicht reinspielen.
Wenn du eine deiner Figuren aus Heimat in 10 Jahren weiterschreiben würdest, wen würdest du dir aussuchen? Also Jana, die Verführte, oder Caroline, die Verführerin? Und was wäre deine feministische Hoffnung für die beiden? Für eine von den beiden?
Ich würde, glaube ich, Caroline weiterschreiben, weil ich ja offen gelassen habe, was mit ihr passiert. Also genau, ich kann es jetzt nicht so detaillierter noch umreißen, weil das dann ja spoilert.
Nicht,
ne?
Spoilern.
Aber genau, es gibt ja verschiedene Auslegungen sozusagen dessen, was eigentlich mit ihr geschieht. Und ich glaube, das würde mich reizen, zu gucken, wo ist die eigentlich gelandet und hat die das vielleicht ganz weit weg geschafft und hat die das vielleicht auch mit ihrer ideologischen Kraft und ihrer Intelligenz, die sie ja auch hat, geschafft, irgendwie was ganz anderes aufzubauen. Das fände ich faszinierend. Genau. Und
Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich das Hardcore-Politische an den Tradwives?
Ja, genau, das ist, finde ich, halt das Faszinierendste. Und wir reden ja die ganze Zeit über Verführung und so, ne? Und ich glaube, das ist wirklich einfach, das muss man sich vor Augen halten, wenn man neigt halt eben so dazu, das irgendwie dann doch als so ein privates oder reines Trendphänomen zu sehen. Und wenn man sich so zum Beispiel anguckt, also ich habe eine Doku auch über Tradwives gesehen, wo es so eine Messe für junge Frauen gab. Also
Eine christliche Messe,
genau. Die so aus dieser Purity-Culture halt auch so stark rauskommt, also aus dieser Idee, dass man sich halt bis zur Ehe reinhalten soll für seinen Ehemann. Damals lebte halt der evangelikale Aktivist Charlie Kirk noch und ich glaube, er ist es sogar, der in dieser Szene so zu den Frauen spricht und die fragt, ja, wo startet die Revolution? Und die schreien halt wirklich alle, in dieser Messe schreien alle at home, ja, so, also wirklich, und es hat so etwas Unangenehmes und Gruseliges und zum Beispiel, es gibt auch einen anderen so sehr konservativen Aktivisten und Schriftsteller und Rod Dreher heißt der, ich glaube, der hat jetzt auch irgendwie Anschluss an so eine ungarische Denkfabrik unter Orban mittlerweile gefunden, orthodoxer Christ, und der hat schon vor, ich glaube, 20 Jahren gesagt, es werden hippe Homeschooling-Mamas sein, die die Revolution bringen, so, und ich glaube, dass man halt einfach wirklich vor allem in den USA, in diesen fundamentalistischen, evangelikalen, mormonischen, ultrakonservativen Netzwerken, die es da mittlerweile gibt, ist das einfach ein riesiger Faktor, auf den man sich auch verlässt und halt einfach eine riesige, offene, weiche Seite sozusagen dieses ideologischen Gesamtgebräus, was sich da gerade zusammensetzt, und die sind da auch alle schon vernetzt, und das glaube ich auch bei halt den deutschsprachigen Accounts, weil wenn man sich das wirklich über einen gewissen Zeitraum reinzieht, dann taucht da auf einmal auch irgendwie ein Reichsbürgerprofil oder sowas auf. Also es gibt immer so diese Querverweise, und ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen, weil es ist einfach nichts Harmloses, sondern es ist etwas, was mindestens gekapert,
die wenn Netzwerke nicht funktionieren
initiiert wurde.
Das weiß man.
So, und das ist Teil davon. So.
Weißt du, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber kann ich dir sagen, dass ich stolz auf dich bin?
Oh, danke schön.
Ja, ich finde das ganz toll, was du geschafft hast, seitdem du mit dem Studium fertig bist und was du dir aufgebaut hast. Ja. Und es war wunderbar, dass du da warst.
Ich freue mich.
Danke,
sehr.
Hanna.
Danke dir.
Medien berichten vor allem über das, was Männer tun. Doch hier bei mir geht es um Frauen.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich hoffe, es geht dir gut. So, wir haben jetzt die Neuwahlen hinter uns in den Niederlanden. Es waren ja die zweiten Neuwahlen schon innerhalb von 2 Jahren. Und ich hoffe, dass es sich jetzt ein kleines bisschen beruhigen wird. Die PVV, die rechtsextreme PVV von Geert Wilders, ist nicht stärkste Kraft geworden. Trotzdem ist der rechte Sektor nach wie vor sehr stark. Also viele WählerInnen, die wahrscheinlich vorher die PVV gewählt haben, waren wahrscheinlich sehr enttäuscht von deren Leistung und sind jetzt zu anderen ebenso rechtspopulistischen Parteien abgewandert. Und die stärkste Kraft ist die linksliberale D66, auf Deutsch D66, geworden. Und das ist schon ganz interessant aus feministischer Perspektive. Die haben nämlich angekündigt, dass sie Abtreibung als Menschenrecht ansehen wollen und deswegen Abtreibung aus dem niederländischen Strafgesetzbuch entfernen wollen. Und das ist eine zweite News, die auch feministisch sehr interessant ist. Es gibt eine Organisation, die heißt Stem op een Vrouw, also Wähle eine Frau. Und die setzen sich dafür ein, dass mehr Frauen in der Politik aktiv werden und sichtbar werden. Und die haben jetzt schon hochgerechnet, anhand des Wahlergebnisses werden die meisten Frauen seit 1918 im niederländischen Parlament sein. Das niederländische Parlament hat insgesamt 150 Sitze. Und nach den Hochrechnungen jetzt, wie gewählt wurde, werden 65 von Frauen besetzt werden. Also wir sind noch nicht ganz bei der Hälfte, aber ungefähr schon mal. Und das hat auch damit zu tun, dass Stem op een Vrouw eine Kampagne geführt hat, um Menschen dazu zu bringen, Frauen strategisch zu wählen. Also nicht unbedingt die Spitzenkandidatin auf der Wahlliste, weil die wahrscheinlich sowieso die meisten Stimmen bekommt und sowieso ins Parlament einzieht, sondern auch strategisch Frauen, die weiter unten auf den Listen stehen und möglicherweise nicht so viele Stimmen bekommen würden. Und ja, dadurch haben wir jetzt sehr viele Frauen im niederländischen Parlament. Das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Und ja, das war's dann auch schon von mir. Einen schönen Tag, mach's gut.
Hey Sarah, gleich zwei gute Nachrichten aus den Niederlanden. Dass die Rechtsextremen bei den Wahlen verloren haben, ist hier ja bekannt. Aber nicht, dass so viele Frauen gewählt wurden. Das ist echt toll. Sarah Tickert gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Ihr kennt ja Silke Burmeister, die sich so gern über die tägliche sexistische Kackscheiße aufregt. Aber stellt euch vor, heute ist sie mal erstaunlich happy. Hier kommt Silke mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, und nun wieder ich, in bester Laune. Denn es gibt auch mal Gutes zu vermelden. Änderung, Veränderung, Verbesserung. Ich mache es kurz, man kann ja nicht immer lange Wege gehen. Corona war, zumindest in dieser Hinsicht, ein Glück für uns Frauen. Corona hat uns Frauen befreit, denn hohe Absätze sind kein Thema mehr. Zur Erklärung, zurück in die Zeit vor der Seuche. Viele Frauen fühlten sich genötigt, Schuhe mit hohem Absatz zu tragen, um eine gute Figur auf den Parketten dieser Welt zu machen, um elegant zu wirken, um zu gefallen. Sie trugen mitunter himmelhohe Absätze, viele kaum, dass sie den Kindersandalen entwachsen waren. Schon vor Corona hat das, was man früher Turnschuh nannte und heute als Sneaker die Welt erobert, auch das Verständnis von adäquater Kleidung verändert. Sneakers sind mittlerweile häufig auch in geschäftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhängen akzeptiert. Für Frauen gehen sie sogar zum Kleid. So weit, so entspannend. Dann aber kam Corona und weitete die Freiheit der Frauenfüße aus. Nicht, dass sich die Etikette geändert hätte, nicht, dass es nicht mehr als schick gilt, auf hohen Hacken zu laufen. Nein, die Frauen selbst haben eine neue Realität ins Wirken gebracht. Sie haben keinen Bock mehr auf unbequeme Schuhe. Mit dem Homeoffice kam die Bequemlichkeit ins Arbeitsleben und außer Dolly Parton, die zum Komponieren angeblich stets in High Heels am Klavier sitzt, wird kaum eine Frau Stöckelschuhe zur Zoom-Konferenz getragen haben. Nö. Man hat während Corona überhaupt keine Stöckelschuhe mehr angezogen. Warum auch? Man konnte ja eh nicht raus. Und diese Bequemlichkeit war ansteckend. Die Frauen haben einfach keinen Bock mehr, ihre nunmehr so stark an die Freiheit gewöhnten Füße in medizinisch bedenkliches, schmerzbringendes Schuhwerk zu quetschen. Sie tun es schlicht nicht mehr. Gehen Sie mal in einen Konzertsaal, in einen Plenarsaal oder ins Restaurant, eine Galerie oder ein Büro. Sie werden nicht mehr so viele Frauen mit Absätzen sehen wie früher. Frauen tragen vermehrt Sneakers, Slippers, flache Stiefel. Wer es nicht glaubt, muss ins Schuhgeschäft. Noch nie gab es eine so große Auswahl an flachen Schuhen wie seither. Ob im Winter oder im Sommer oder dazwischen. Ich weiß das, ich habe Knie und das flache Angebot im Blick. So, und was sagt uns das jetzt? Das sagt uns, dass Frauen einen Schritt weiter sind. Dass sie ihre Attraktivität weniger an Looks festmachen, die Männer attraktiv finden. Dass sie Bequemlichkeit und Freiheit als Wert entdecken. Und sicherlich auch, dass sie verstehen, dass Schuhe dafür da sind, dass man sich in ihnen fortbewegen kann, mit der Betonung auf fort. Für alle, die es mögen, es ist nichts gegen ein paar herrlich unbequeme Bettschuhe zu sagen. Bettschuhe? Das sind die Killerbotten mit 15 cm Absatz, zu unbequem, um auch nur 3 Meter zu gehen, aber heiß genug, um 3 Männer gleichzeitig im Bett zu haben. Emanzipation fängt im Kopf an und hört am Fuß nicht auf. Wir sind auf einem guten Weg.
Ja, freu dich mal, liebe Silke, das ist doch mal was anderes. Das passt denn auch wunderbar zur guten Nachricht, die jetzt nämlich kommt. Die kleine Gegenerzählung zu allem, was Mist ist in der Welt. Heute geht es mir um ein Thema, das gern mal untergeht, obwohl es richtig wichtig ist. Frieden und Sicherheit aus weiblicher Perspektive. Mehrere deutsche Frauenrechts- und Friedensorganisationen fordern von der Bundesregierung, dass die sogenannte Women, Peace and Security Agenda der Vereinten Nationen endlich ernst genommen wird. Das Ziel dieser Agenda ist ganz einfach. Frauen sollen weltweit stärker an Friedensprozessen beteiligt werden. Also nicht nur als Beobachterin, sondern als echte Mitgestalterin bei Verhandlungen, beim Wiederaufbau und beim Schutz vor sexualisierter Gewalt in Konflikten. 17 NGOs fordern deshalb, dass Frauenrechte und Gleichstellung fest in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik verankert werden. Denn in der Praxis passiert einfach noch viel zu wenig. Kurz gesagt, Frieden soll auch weiblich gedacht werden. Und die Verhandlungstische der Zukunft sollen mehr Stühle für Frauen bereithalten. Ein starkes Signal aus der Zivilgesellschaft und eine Erinnerung daran, dass Gleichstellung nicht an den Landesgrenzen aufhört. So, Das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch bis wir uns wieder hören, will ich euch noch etwas mitgeben. Einen wunderbaren Satz des Philosophen Ernst Bloch. Wir haben ja vorhin lange über Heimat gesprochen. Und wisst ihr, was Bloch dazu sagt? Heimat ist, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Podcast von Funke.